Ja, also die heutige Predigt, da kommt eine Stelle vor, wo Johannes der Täufer umgebracht wird. Ich würde sagen, die ist nicht kinderfrei, die Stelle. Also wenn jemand kleine Kinder da sind, dann ist jetzt die Möglichkeit. Das Thema ist der Mensch in der Beziehung zu Gott. Und ich habe heute besonders die Männer im Fokus. Warum die Männer? Nun, wir werden uns, also die Predigt besteht aus zwei Teilen. Anfangs schauen wir uns an, wie die Beziehung zu Gott richtig funktionieren sollte. Aber im zweiten Teil werden wir biblische Beispiele betrachten, durch was diese Beziehung gestört wird. Und ich werde mich auf eine ganz besondere Schwäche des Mannes konzentrieren heute. Ich kann nicht alle Schwächen darstellen. Ich werde, liebe Männer, ihr dürft sitzen bleiben, nicht den Raum verlassen. Ja, das ist eine sehr wichtige Predigt für die Brüder heute. Das Ziel ist es, mich und die Brüder zu stärken, durch das Wort Gottes. Gut. Also dann machen wir zuerst den ersten Teil. Wie die Beziehung des Menschen zu Gott, wie funktioniert sie im Alltag? Wir lesen dazu Matthäus 21, Abvers 28. Matthäus 21, Abvers 28. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Hernach aber reute es ihn und er ging hin. Als aber der Vater zu dem anderen dasselbe sagte, antwortete dieser und sprach: Ja, Herr, und ging nicht. Und heute müsste man dieser Bibelstelle noch eine dritte Person hinzufügen: einen Sohn, der sagt Nein und es dann auch tatsächlich nicht tut. So wie der zweite Sohn geantwortet hat, ja, Herr, und es dann doch nicht tat, so sieht es auch heute immer noch in den Gemeinden aus. Das war zur Zeit der Korinther so, am Anfang der Gemeindezeit, und das ist heute auch noch so. Hat sich nicht viel geändert. Es gibt keine Evolution des Christen. Wir sind immer noch Menschen, ja. Aber was es heute sehr viel mehr gibt, ist oberflächliche Theorie, also es gibt viel mehr Bücher als früher. Es gibt viel mehr, ja, Herr, sehr viele Programme und solche Dinge gab es in der Anfangszeit der Gemeinde nicht. Das ist so eine Begleiterscheinung unserer Zeit, diese Oberflächlichkeit. Und im Alltag dann, wenn Gott leise in uns spricht, dann klappt es dann doch nicht. Man kann also sagen, dieses Ja, Herr, ist lauter geworden. Das Umsetzen ist genauso schlecht geblieben wie am Anfang der Gemeindezeit. Der erste Sohn, heißt es, hat den Willen des Vaters getan, obwohl er anfangs Nein sagte. Aber es reute ihn. Er hat nochmal nachgedacht. Im Englischen sagt man, always think twice. Denke immer zweimal nach. Und im Endeffekt kommt es nicht darauf an, wie unsere erste Reaktion ist. Denn die ist meistens schlecht. Im Endeffekt kommt es darauf an, was wir dann tun. Letztendlich. Also das Ja, Herr, ist nicht so wichtig. Das Reden ist nicht so wichtig, sondern das Handeln. Und ein Vater nahm mal seinen Sohn und setzte ihn auf den Schoß und sagte Folgendes zu ihm: Es braucht zwei Dinge, um ein Mann zu sein. Wenig reden, erstens, und zweitens, richtig handeln. Und wenn man wenig redet, werden das natürlich nicht mehr viele Menschen wahrnehmen, aber das macht nichts. Gott muss es ja wahrnehmen. In erster Linie geht es ja um die Beziehung zu Gott und danach zu den Menschen. Ja. Gut, die Beziehung zu Gott, wie funktioniert sie im Alltag? Wir können ja nicht, wir können Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, wir können nicht mit ihm persönlich sprechen, nicht hören, nicht anfassen. Und durch Jesu Blut wurden wir reingewaschen, sodass Gott durch seinen Geist in uns Wohnung nahm. Und jetzt spricht der Geist Gottes täglich mit unserem Geist. Und das ist letztendlich die Beziehung, die wir heute mit Gott haben. Und das Reden dieses Geistes Gottes wird täglich natürlich gedämpft. Wir widerstreben ihm bewusst, hören gar nicht hin, hören manchmal hin und tun dann das Gegenteil. Das betrifft uns alle, natürlich auch mich. Ich will das jetzt auch nicht überfromm betonen. Das muss man vor Menschen nicht machen. Gott weiß alle, wer wir sind. Je mehr wir auf diesen Geist in uns hören, desto mehr spricht er dann zu uns. Und je weniger wir auf diesen Geist hören, desto stärker wird er gedämpft und desto gestörter ist die Beziehung zu Gott. So einfach funktioniert letztendlich die Beziehung zu Gott. Dieses Dämpfen des Geistes hat zur Folge, dass Gott aufhört zu sprechen. Er zieht sich zurück. Das ist eine ganz wichtige Verhaltensweise Gottes, auch schon im Alten Testament. Und man muss sagen, diese Wahrnehmung des Redens Gottes in uns, der Geist Gottes spricht immer ganz leise. Nicht im Sturm, nicht im Feuer, aber in einem leisen Säuseln, wie es in der Bibel heißt. Was heißt das ganz praktisch? Angenommen, wir kommen in eine Situation, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wer meldet sich zuerst in uns? Sofort. Stürmisch. Das ist unser Ich. Unser Fleisch, der alte Mensch, ganz laut. Wir haben einen eigenen Willen, wir werden das später noch sehen. Also unser eigener Wille meldet sich und danach erst redet ganz leise der Geist Gottes, danach. Und da muss man ganz feinfühlig hinhören. Und wie funktioniert das praktisch, dieses Hinhören? Also zunächst einmal musst du diese Gedanken, die am Anfang kommen, die sofort zuerst kommen, die musst du einfach mal passieren lassen. Du betrachtest sie wie ein Außenstehender, betrachtest dich selber, deine Motivationen in dir, diese Gedanken, die dich drängen, etwas Bestimmtes zu tun gerade. Du sagst dann zu dir selber, okay, das war jetzt das, was ich tun will, oder besser gesagt mein Fleisch. Das habe ich jetzt wahrgenommen, das habe ich verstanden. Die Gefühle in mir, die mich dazu drängen, nehme ich auch wahr, aber jetzt nehme ich das alles und parke es mal auf die Seite. Dann habe ich immer noch Zeit, um es zu tun, wenn es das Richtige wäre. Und danach denkst du einfach weiter nach über die Situation und du wirst merken, dass der Geist Gottes dann anfängt, dir Gedanken einzugeben zur Situation. Und dann wirst du merken, dass du ruhiger wirst. Diese ersten Gefühle, die sich aufdrängen, die lassen nach. In deinem Herz macht sich mehr Frieden breit und der Geist Gottes gibt deinem Geist Frieden. Und du fängst an, deinen eigenen Willen loszulassen und merkst plötzlich, dass du selber frei geworden bist. Manchmal handeln wir aber sofort, bevor der Geist Gottes sprechen kann. Geben eine Antwort, bevor der Geist Gottes sprechen konnte. Aber trotzdem fängt der Geist dann an, auch danach noch mit uns zu sprechen. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Wir können immer noch sagen, okay, das war falsch. Innehalten, abbrechen und das Richtige tun. Das ist das, was die Bibel mit Buße und Umkehr meint, mit Reue. Und das ist eigentlich, was die Beziehung zu Gott ausmacht. So funktioniert die. Die Kommunikation in unserem Geist mit Gott. Und immer dann, wenn in unseren Gedanken so ein Prozess stattgefunden hat, da hast du Gott ein Opfer gebracht. Da hast du Gott gedient. Das ist unser Gottesdienst. Jeden Tag. Das ist die Beziehung zu Gott. In Römer 12, 1 heißt es ja, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei ein vernünftiger Gottesdienst und dann heißt es weiter, dass wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Also das muss natürlich täglich stattfinden. Wie gesagt, wir sind alle schwache Menschen. Ja, eine Gemeindezugehörigkeit ist natürlich wichtig. Es ist wichtig, gemeinsam Gott anzubeten. Es ist wichtig, das Abendmahl zu feiern. Aber der eigentliche Gottesdienst sollte in dieser täglichen Kommunikation mit Gott stattfinden. Nun, jetzt noch eine wichtige Anmerkung. Ich habe gesagt, man soll auf das hören, was Gott dir sagt. Da gibt es jetzt verschiedene Stimmen in dir. Was meine ich jetzt konkret damit, auf Gott zu hören, was der Geist Gottes in dir sagt? Es gibt ja auch deine eigene Stimme und die Stimme des Feindes, die dir Gedanken eingeben. Also wenn ich von Stimmen spreche, dann meine ich keine echten Stimmen, die du mit dem Ohr hören kannst, sondern dann meine ich Gedanken. Gedanken, die in deinem Geist aufkommen. Und wie kannst du feststellen, aus welcher Quelle diese Gedanken kommen, ob sie aus dem Geist Gottes kommen oder aus dir selbst oder vom Feind? Eine Möglichkeit, du prüfst immer, ob das, was diese Gedanken dir eingeben wollen, auch tatsächlich im Wort Gottes so vorkommt. Das heißt, man muss das immer abgleichen natürlich. Jesus wurde ja auch versucht in der Wüste vom Feind mit dem Wort Gottes, aber das war aus dem Zusammenhang rausgerissene Verse und Jesus kannte die Schrift und hat es dann immer ergänzt und hat gesagt, nein, so muss das sein. Es ist ein wichtiger Prozess also, das zu bewerten, die Gedanken in uns aufkommen. Und es gibt noch ein anderes Merkmal. Wenn ein Gedanke von Gott eingegeben wird, dann wirst du dich normalerweise so verhalten wie dieser Sohn, der sagte Nein. Du wirst erstmal Nein sagen, später wirst du es bereuen und dann doch tun. Wenn du von Anfang an begeistert bist von einem Gedanken, dann wäre ich vorsichtig. Dann würde ich nochmal nachdenken. Dann begeistert ist immer das Fleisch. Aber nicht, ja, okay. So, das war jetzt mal Theorie, ein bisschen, der erste Teil. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Dinge, die diese Beziehung, diese Kommunikation mit Gott stören. Da gibt es zum Beispiel Machthunger. Also wie gesagt, ich konzentriere mich heute auf die Männer. Machthunger, Geldhunger, Ehrsucht, Stolz und so weiter. Aber bei den Männern ist mir eine Schwäche besonders aufgefallen neulich. Eine Schwäche, über die wird normalerweise wenig gesprochen. Aber es ist eine Schwäche, die sogar Männer wie Adam, Abraham, Salomo in der Beziehung zu Gott gestört hat und sogar bei manchen zerstört hat. Und das ist der Frauenhunger. Der männliche Frauenhunger, beziehungsweise dass Männer die Frau mehr lieben als Gott. Ja. Wir werden heute darüber hören, wie sich Männer durch die Schönheit von Frauen in der Beziehung zu Gott manipulieren lassen. Aber eins möchte ich am Anfang klarstellen. Es geht heute nicht darum, Frauen als Problem darzustellen. Das Problem ist die Einstellung des Mannes zur Frau. Das ist das Problem, was wir heute betrachten werden. Die Frau mit ihrer Schönheit ist von Gott so geschaffen und ein Geschenk für den Mann. Ja, das wird vielen Brüdern vielleicht wehtun heute. Ich leide mit euch, liebe Brüder. Das betrifft nicht genauso. Ja. Okay, aber aus Zeitgründen heute werde ich mich nur auf diese Schwäche konzentrieren. Ist meiner Meinung nach die größte Schwäche des Mannes. Neulich, also ich hatte so einen Aha-Effekt, neulich hatte ein Bruder über Salomo gepredigt. Ich habe ihn gefragt, ich darf das heute auch nochmal vorlesen, also das ist schon abgeklärt. Das steht in 1. Könige, Kapitel 11, Abvers 1. Erster Könige, Kapitel 11, Abvers 1. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische, aus den Völkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen, und lasset sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern neigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und als ich diesen Vers hörte, seine Frauen neigten sein Herz, da hatte ich diesen Aha-Effekt. Salomo hatte am Anfang eine wunderbare Beziehung zu Gott. Gott erscheint ihm im Traum als jungem König und fragt ihn, was er sich wünscht. Und Salomo trifft die richtige Entscheidung und bittet nur um Weisheit, um das Volk in Weisheit zu regieren. Und daraufhin macht ihn Gott zum weisesten Mann der Welt. Keiner vor ihm und keiner nach ihm so weise. Zusätzlich große Reichtümer. Und Gott sagte, geht nicht zu diesen ausländischen Frauen. Sie werden euer Herz vor mir abbringen. Doch dann heißt es, an diesen hing Salomo mit Liebe. Also wenn Gott sagt, tu es nicht, und es dann aber heißt, Salomo hing an ihnen mit Liebe, dann bedeutet das ganz einfach, Salomo liebte die Frauen mehr wie Gott. Denn Gottes Wille war es, es nicht zu tun. Das ist diese Beziehung. Gottes Geist sagt nein, aber er liebte diese Frauen mehr wie Gott. Und wie war es möglich, zu einer Zeit, wo die Frauen ihren Männern untertan waren, wie es heißt, es war damals einer Frau überhaupt nicht möglich, ohne einen Mann zu überleben. Die Arbeit auf dem Feld war hart, da hat es einen Mann gebraucht und es heißt, die Frauen neigten sein Herz. Also die haben das nicht mit Gewalt gemacht, die Frauen, oder ihn gezwungen dazu. Das war sein Problem, sein eigenes Problem. Er hatte das Problem. Ja, es heißt dann im Vers 4 weiter, denn als Salomo alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, dass sein Herz nicht mehr so vollkommen mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Also lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidoniter, der Zidonier, und Milkom dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und folgte dem Herrn nicht gänzlich nach, wie sein Vater David. Das Alter spielte bei Salomo auch eine Rolle. Man wird weicher im Alter und nicht mehr so entschlossen. Aber was wäre richtig gewesen? Wie hätte sich Salomo verhalten müssen? Also richtig wäre gewesen, wenn Salomo der Schönheit dieser Frauen widerstanden hätte, wenn er Gott gehorcht hätte. Aber selbst nachdem er sie geheiratet hatte, hätte er den Götzendienst verbieten müssen. Er hätte ihnen vom einzig wahren Gott erzählen müssen. Aber seine blinde Liebe zu der Schönheit dieser Frauen machte ihn zu einer Marionette. Das war kein Mann mehr im Bilde Gottes. Und jetzt ist die Frage, ist es ja grundsätzlich falsch, als Mann eine Frau zu begehren? Nicht? Die Katholiken, wir wissen ja, wenn du Priester werden willst, nicht? Das geht ja nicht, ne, wenn du eine Frau hast. Das ist falsch. Ja, die Bibel sagt, es werden dämonische Geister kommen, die das Heiraten verbieten. Jesus Christus begehrt seine Braut, die Gemeinde so sehr. Er hat so große Sehnsucht nach ihr, dass er sein Blut für sie gab. Und als Gott die Eva erschuf und dann Adam aus dem Schlaf aufwachte und Adam sah sie zum ersten Mal, dann heißt es, er sagt, das ist nun mal Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, sie soll Männin heißen, denn sie ist dem Mann entnommen. Darum wird der Mann, der Mensch, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, dass sie zu einem Fleische werden. Also es ist etwas ganz Normales, was Gott geschaffen hat. Es ist die Sehnsucht eines Mannes in seinem Herzen nach einer Frau von Gott geschaffen. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass das mit Mann und Frau passierte alles vor dem Sündenfall. Da war noch alles rein und es ist, folglich kann diese Sehnsucht keine Sünde sein. Paulus sagt zwar, wenn man heiratet, dann ist der Mann bemüht, der Frau zu gefallen und es gibt dann einen Konflikt. Die Kräfte muss man sich dann einteilen, Gott zu gefallen, der Frau zu gefallen. Aber er sagt auch, nicht jeder Mann hat die Gabe, allein zu sein und deshalb ist es besser zu heiraten. bevor man in Unzucht verfällt. Aber der Konflikt wird deutlich hier. Der Mann hat ein Problem. Auf der einen Seite hat er Gott, die Beziehung mit Gott und den Willen Gottes, und auf der anderen Seite hat er diese starke Sehnsucht nach der Frau und den Willen der Frau zu gefallen. Und da gibt es einen Konflikt. Wir haben es bei Salomo eben schon gesehen. Es gibt eine Spannung im Herzen eines Mannes. Also ich denke mal, es geht allen Männern so, ich weiß nicht. Ja, und diese Spannung, das ist auch ein ständiger Prozess. Und diese Sehnsucht nach einer Frau ist keine Sünde, aber sie kann zum Problem werden, wenn der Mann die Liebe zur Frau über Gott stellt. Dann hat der Mann ein Problem. Und die Frau muss nicht viel dazu tun. Es reicht einfach, dass sie da ist und schön ist und einfach sagt, was sie gerne möchte. Und der Mann in seiner Spannung, wenn der das nicht prüft, so mit dem Geist Gottes, diese Kommunikation und übereilig handelt, dann macht er Fehler. Er muss sich vom Geist Gottes leiten lassen. Das ist ganz wichtig. Ja, bei Salomo haben die vielen Frauen gesagt, wir würden so gerne unseren Göttern dienen, nicht? Bauen wir uns doch Götzenbilder. Und zum Schluss neigt er sich dann selber zu den Götzen. Ja, ist vielleicht, was im Neuen Testament oft verwendet wird in unserer Zeit, da heißt es dann immer, naja, du musst mich so lieben wie Jesus die Gemeinde. Das kennen bestimmt viele. Ja, das stimmt, wir müssen die Frau lieben wie Jesus die Gemeinde. Jesus hat die Gemeinde so sehr lieb, dass er sein Blut für sie gab. Aber Jesus hat nie getan, was die Gemeinde von ihm wollte. Jesus hat immer nur getan, was wer wollte? Der Vater. Das war der über ihm war und sonst keiner. Und es gibt da eine klare Hierarchie. Über Jesus nur der Vater, nicht die Gemeinde. Und wenn Jesus die Gemeinde so sehr liebt, dass er sein Blut für sie gibt, heißt es nicht, dass er gleichzeitig tut, was die Gemeinde will. Als Jesus davon erzählt hat, wie er jetzt bald ans Kreuz geht, dann sagte Petrus zu ihm, das geschehe dir nicht. Und Jesus weist Petrus zurecht, weil er wusste, dass es der Wille des Vaters war, am Kreuz zu sterben. Obwohl Jesus das als Mensch eigentlich gar nicht wollte. Er hatte in Gethsemane gefleht, wenn es möglich wäre, dass der Kelch vorbeigeht. Aber er hat sich einfach dem Willen des Vaters untergeordnet. Und das, liebe Brüder, ist echte Männlichkeit. Kurz und knapp ist Männlichkeit, den Willen des Vaters zu suchen und ihn zu tun. Und wenn alle das Gegenteil von dir wollen, seien es die Verwandten, die Frau, die Kinder, egal wer, das Wichtigste für einen Mann ist, nach dem Willen Gottes zu suchen. Ja, ein weiteres Beispiel für diese Spannung im Herzen eines Mannes zwischen dem Willen Gottes und dem Willen einer Frau, Herodes. Jetzt kommt die besagte Stelle. Herodes und Johannes der Täufer in Markus 6, Abvers 17. Markus 6, Abvers 17. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes greifen und ihn ins Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, des Weibes seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Also, Herodes war der damalige König Israels, hatte einfach die Frau seines Bruders zur Frau genommen. Die hat ihm halt gefallen, Ehebruch. König von Israel. Erliegt der Schönheit einer fremden Frau. Dann heißt es weiter im Vers 18, denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, deines Bruders Weib zu haben. Herodias, das ist dann diese besagte Frau, aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, den Johannes. Ja? Und sie vermochte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Und hier haben wir wieder diese Spannung jetzt. Im Herzen vom Herodes, auf der einen Seite bewacht er Johannes, dass er nicht umgebracht wird. hört ihn sogar gerne und tut manches. Er weiß ganz genau, eigentlich müsste ich dem Willen Gottes folgen als Mann. Und auf der anderen Seite ist er der Schönheit dieser fremden Frau erlegen und tut das Gegenteil, was Johannes sagt. Und deshalb saß Johannes im Gefängnis. Da haben wir wieder diese Spannung, diesen Konflikt im Herzen eines Mannes. Dann ab Vers 21 weiter. Als aber ein gelegener Tag kam, da Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten des galiläischen Landes an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Das gefiel dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tische saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen: Erbitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Also wir haben jetzt hier einen König eines ganzen Volkes, der liegt zu Füßen einer Frau und sagt: Erbitte von mir, was du willst, ich werde es dir geben. Welche Tragik. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus tat. Jesus ging seinen Weg ganz allein gegen den Willen aller und hatte sich nur dem Vater untergeordnet, bis ans Kreuz. Und Herodes lässt sich vom Willen einer Frau diktieren. Auch das war kein Mann mehr, sondern eine traurige Marionette. Kein Mann mehr im Bilde Gottes. Und dann heißt es in Vers 23 weiter: Und er schwur ihr, was du auch von mir erbitten willst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Da ging sie hinaus zu ihrer Mutter und sprach: Was soll ich erbitten? Diese aber sprach: Das Haupt Johannes des Täufers. Und alsbald ging sie eilends zum König hinein und bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gebest, gleich auf einer Schüssel, das Haupt Johannes des Täufers. Da ward der König sehr betrübt. Doch um des Eides, also da wird die Spannung jetzt wieder sichtbar. Er war sehr betrübt. Er hatte ihn doch gern gehört, den Johannes. Um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tische saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte alsbald einen von der Wache hin und befahl, sein Haupt zu bringen. Dieser ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als die Jünger es hörten, kamen sie, nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Nun wurde die Stimme Gottes also endgültig enthauptet. Die Frau wollte es zwar, dass das geschieht, doch die Verantwortung dafür lag bei Herodes. Ganz klare Sache. Denn er hatte sich ja ein fremdes Weib genommen. Das war sein Fehler. Den hat er gemacht. Das war das Urproblem in dieser Situation. Und deshalb gab es diese Spannung dann mit Johannes. Johannes musste sagen, es war ja der Prophet Gottes, das darfst du nicht, das ist Ehebruch. Und wie hätte Herodes reagieren müssen als Mann Gottes? Spätestens jetzt hätte er sagen müssen, ich habe gesündigt. Es war Ehebruch. Johannes hat recht. So wie es David getan hatte, nach dem Sündenfall mit Bathseba. David war auch nur ein schwacher Mann in diesem Punkt. Das war auch eine Schwäche von ihm. Aber David hatte eine Stärke. Er lief immer wieder in die Arme Gottes. Und dann sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ja, bei Adam, ganz am Anfang, gab es ein ähnliches Problem. Der Sündenfall. Schlagen kurz auf, 1. Mose 3, Vers 6. Ist ja sehr bekannt. Als nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, dann nahm sie von dessen Frucht und aß, und gab zugleich auch ihrem Mann davon, und er aß. Ja. Eva wurde leider von der Schlange verführt. Es heißt ja, dass die Frau einfach das schwächere Geschlecht ist, dann fängt die Schlange natürlich am Schwachpunkt an. Aber Adam wurde auch verführt. Er hatte auch seinen Schwachpunkt, und das war Eva, die Frau. Man muss sich jetzt vorstellen, Eva hatte ja schon gegessen und Adam hatte gesehen, dass sie gegessen hatte. Er noch nicht. Jetzt reicht sie ihm auch, diese Frucht. Und die verboten war, und fordert ihn damit auf, ist auch. Und jetzt ist Adam in dieser Spannung, auf der einen Seite der Wille Gottes, nein, tu es nicht, auf der anderen Seite die Frau, ist auch. Auch hier wird diese Spannung wieder sichtbar. Wieso entschied sich jetzt Adam gegen den Willen Gottes? Es wird nicht klar gesagt, aber man muss eins wissen, als Adam vor der Existenz Evas den Tieren einen Namen gab, da sah er, dass jedes Tier seinen Partner hatte, männlich, weiblich. Und es heißt dann, für ihn wurde kein passendes Gegenüber gefunden. Und dann macht Gott Eva für ihn aus seiner Rippe. Und das wollte er einfach nicht mehr verlieren. Wenn Eva verloren gewesen wäre und er nicht, das hätte Trennung bedeutet. Er hätte sie verloren. Aber wie hätte er dann richtig handeln sollen? Er hätte widerstehen müssen, dieser Angst, die Frau zu verlieren. Diese Angst, über die hätte er herrschen müssen. Er hätte nicht von der Frucht essen sollen, was hätte er machen sollen. Es hat ja einen Gebrauch, der sich opfern kann. Aber da Adam auch gegessen hat, war keiner mehr da. Und so musste Gott ins Fleisch kommen. Das ist der Grund, warum Gott ins Fleisch kommen musste. So wie Jesus die Gemeinde liebt und sich geopfert hat. Das ist ein wichtiger Gedanke. Aber Gott übernahm dann die Verantwortung. Es ist schon klar, dass in Gott die echte Männlichkeit natürlich zu finden ist. Also besser gesagt, die wahre Göttlichkeit natürlich. Das kann so nur Gott tun. Ja, ich hatte am Anfang gesagt, wir werden später sehen, dass der Mensch einen freien Willen hat. Und das ist jetzt diese Stelle mit Adam und Eva. Sie waren sündlos und entschieden sich, gegen Gott zu handeln, gegen den Willen Gottes. Und das beweist einfach. Weil ich kenne ja diese Theorie, naja, der Mensch macht nicht, was er will, weil die Sünde und so, der ist ja in Sünde geboren und das verleitet ihn dann zu tun. Schon wahr, schon klar. Aber Adam und Eva waren ohne Sünde und haben trotzdem gegen den Willen Gottes gehandelt. Das nur so als kurze Randbemerkung. Aus Zeitgründen möchte ich nicht näher darauf eingehen. Ja. Noch ein kurzer Einschub zwischendurch. Wir beschäftigen uns auch ein bisschen mit der Psyche der Frau in diesem Spannungsfeld zwischen Gottes Willen und, ja, ich weiß, dass es für einen Mann sehr schwer ist, einer Frau zu widerstehen, das ist klar. Das ist dieser Kampf, wo das Fleisch immer an erster Stelle sich drückt und die Stimme Gottes verdrängen will. Es gibt Männer, für die ist es nicht so schwer, das ist vielleicht 1% der Männer, aber bei denen ist es, jetzt bitte nicht lachen, bei denen ist ein gewisses Hirnareal nicht so ausgeprägt von Geburt aus. Die haben es da einfacher. Aber 99% der Männer haben es sehr schwer, der Frau zu widerstehen. Und Frauen reagieren auf solche Männer, auf dieses 1%, sehr negativ. Sehr negativ. Warum? Frauen ernähren sich seelisch davon, dass sie Bewunderung bekommen. Das ist allgemein bekannt. Wir hatten ja das Thema hier im Ehekurs. Was ist für die Frau wichtig? Dass sie wahrgenommen wird, dass es die Schönste ist. Und was ist für den Mann wichtig? Dass er der Beste ist. Das kann man so kurz und knapp sagen, nicht? Also die Psyche einer Frau funktioniert, sie braucht Bewunderung. Das ist einfach, weil sie sonst depressiv wird. Das ist letztendlich eine Schwäche. Auch da gibt es natürlich, man kann das nicht pauschalisieren, es gibt Frauen, die sind ein bisschen stärker. Aber es ist eine Schwäche, es ist eine Abhängigkeit, sie ist abhängig, Bewunderung zu bekommen. Und wenn sie keine Bewunderung bekommt und in Depressionen verfällt, dann wird sie noch schwächer und sie versucht dann, die Bewunderung woanders zu bekommen. Das kann bis zum Ehebruch gehen. Im übertragenen Sinne hatten wir das gesehen in der Predigtserie von Israel, dem Weibe Gottes. Gott fängt an, seinem Weibe gegenüber zu schweigen, weil sie nicht mehr seinen Willen umsetzten. Und Israel stand dann da, keine Hilfe gegen seine Feinde. Gott schweigt. Und dann sagen sie, das ist uns zu kompliziert mit Gott. Wir müssen immer im Reinen sein mit ihm in der Beziehung, sonst hilft er uns nicht. Mach uns bitte einen König wie die Nationen. Also sie schwärmen aus. Sie suchen sich einen anderen Mann. Und so sind auch Frauen, sie fangen dann an auszuschwärmen, wenn sie keine Bewunderung bekommen. Bei Gott ist es so, dass Gott sich nicht erpressen lässt durch das Ausschwärmen der Frau. Als Israel dann ausschwärmte, da hat Gott im Gegenteil noch mehr geschwiegen. Also ab einer gewissen Grenze überlässt Gott dann Israel einfach seinem eigenen Willen, und das nennt die Bibel dann Verstockung, wenn Gott nicht mehr spricht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wir wissen das. Und einmal kommt es dann sogar so weit, dass Gott Israel einen Scheidebrief geben muss, in dem er dokumentiert, ja, die Ehe ist gebrochen, Israel, mein Weib, hat sich von mir gelöst, sie ist in Hurerei gefallen, in Götzendienst. Ja. Herodes hat eine verbotene Frau genommen und hat sich dann auch noch erpressen lassen und Johannes köpfen lassen. Man darf seine Frau niemals über Gott stellen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Man darf seinen Mann nicht über Gott stellen, aber die Männer sind leichter verführbar durch die Frau. Das ist einfach ein Schwachpunkt. Bei Abraham dieselbe Schwäche. Abraham, ein Mann des Glaubens, der aus seinem Land zieht und alles verlässt, und Gott verheißt ihm einen Sohn und eine Nachkommenschaft unzählbar. Aber auch Abraham hat ein Problem mit seiner Frau. In der Einstellung zu ihr, es wird berichtet, dass er zweimal nicht die Wahrheit sagt, seine Frau betreffend. Einmal vor dem Pharao und einmal vor Abimelech verleugnet er, dass er, oder er sagt nicht die Wahrheit, dass es seine Frau ist. Es heißt, dass sie sehr schön war und dass Abraham Angst hatte, wegen ihr zu sterben, weil sich dann die anderen Männer die Frau eben krallen wollen. Aber den schlimmsten Fehler macht Abraham dann in 1. Mose 16, ab Vers 1. Sarai, aber Abrahams Weib, gebar ihm nicht. Also die Verheißung Gottes war da, dass sie einen Sohn bekommen, und es dauerte, Gott verzögerte. Das war wie so eine Prüfung. Sie gebar ihm nicht, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich mich vielleicht aus ihr erbauen kann. Und dann heißt es, Abraham gehorchte Sarais Stimme. Wortwörtlich. Obwohl Gott ihm mehrfach den Sohn versprochen hatte. Und Abraham stellt den Willen seiner Frau über den Willen Gottes. Warum Abraham das gemacht hat, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen aus dem Text. Fakt ist, die Folgen sind gravierend bis heute. Der Nachkomme Abrahams mit dieser Magd, Ismael, und das Volk, das daraus entstand, das sind ja immer noch die Hauptakteure im Nahen Osten, die größte Gewalt gegen Israel ausüben. Und man kann schon Buße tun, wenn man der Stimme Gottes nicht gehorcht hat, doch Folgen kann man nicht mehr wegmachen. Das bleibt. Und wie hätte Abraham handeln müssen? Als Mann Gottes. Anstatt auf das zu hören, was seine Frau ihm sagte, hätte er seiner Frau Mut machen müssen, zu glauben an die Verheißungen Gottes. Er hätte sie aufbauen müssen, ihren schwachen Glauben stärken. Sie solle noch ausharren und Geduld haben. Gott wird seine Verheißung ganz gewiss erfüllen. Das wäre männliches Handeln gewesen. Aber diese Angst im Herzen eines Mannes, dass er die Frau verliert, das ist diese Spannung, die dann ihn dazu verleitet, ich mache es lieber so. Das ist nicht so, wie Gott es sich gedacht hat. Im Neuen Testament, das waren jetzt alttestamentliche Beispiele, im Neuen Testament gibt es auch ein Beispiel im Sendschreiben an Thyatira zum Beispiel mit Isabel, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen aus Zeitgründen. Aber ich möchte jetzt auch noch ein positives Beispiel bringen, damit ich dann lebendig nach Hause fahren kann. Zum Schluss ein positives Beispiel. Ja, danke. 1. Samuel 25. Ab Vers 23 lesen wir, aber zunächst erzähle ich ein bisschen was dazu, weil wir können nicht die ganze Geschichte lesen. David ist auf der Flucht vor Saul in der Wüste mit seinen Männern und er schickt Boten an einen Mann namens Nabal, um nach Lebensmitteln zu bitten, weil sie Hunger hatten. Dieser Nabal war ein sehr reicher Mann und David hatte seine Schafhirten immer bewacht. Und jetzt dachte sich David, im Gegenzug könnte er mir doch auch mal helfen. Aber Nabal war ein sehr dummer Mann, wie es heißt. Das ist in der Regel nicht so. Also Nabal war sehr dumm und er war sehr geizig. Er war sehr geizig und es war einfach wirklich seine. Wir werden es später lesen. Es war wirklich außerordentlich in diesem Fall. Und er schickt Davids Boten ohne einen Bissen wieder fort. Ohne ein bisschen, ohne gar nichts. Und daraufhin nimmt dann David seine Männer und zieht los, um Nabal und seine ganze Sippe zu töten. Und es heißt dann wirklich, da sagt David, Gott tue solches und noch mehr den Feinden Davids, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur eines übrig lasse, das an die Wand pisst. Entschuldigung, so steht es geschrieben. Also der wollte wirklich alles ausrotten, David. Seine ganze Sippe. Fest entschlossen. Und die Frau Nabals, die hieß Abigail, die erfährt, dass David kommt und was er vorhat. Und daraufhin bepackt sie einige Tiere mit Nahrung und eilt David entgegen. Und wir lesen dann zusammen dieses Gespräch zwischen dieser Frau und David. Also 1. Samuel 25, Abvers 23. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Fiel zu seinen Füßen und sprach: Ach, mein Herr, mein sei diese Missetat. Also, das, was normalerweise ein Mann tun muss, das macht jetzt die Frau in diesem Fall. Das ist eine, wie sagt man, eine Ausnahme. Ja? Normalerweise machen das die Männer. So wie sich Jesus geopfert hat, so opfern sich die Männer. Und jetzt haben wir eine Ausnahme: Eine Frau macht das, weil der Mann das nicht begriffen hat. Das Problem dieses Mannes war der Geiz. Sein Geiz, der hatte sein Herz aufgefressen und hart gemacht, weil er so viel besaß und dann wollte er nichts davon weggeben. Also, dann sagt die Frau: Ach, mein Herr, mein sei diese Missetat und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr, bedeutet sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber deine Magd habe die Jünglinge meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich verhindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Jünglingen, welche meinem Herrn auf dem Fuße nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn, weil er des Herrn Kriege führt, ein beständiges Haus bauen und kein Böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und deiner Seele nachzustellen, so werde die Seele meines Herrn ins Bündlein der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn deinem Gott. Aber die Seele deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Wenn der Herr meinem Herrn nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, tun und dich bestellen wird zum Fürsten über Israel, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so mögest du an deine Magd gedenken. Also das war jetzt die Bitte Abigails. Die handelt so, wie ihr Mann hätte handeln sollen. Und jetzt kommt die Antwort Davids. Dürfen ja nicht vergessen, jetzt eine Frau sagt David, was besser wäre zu tun. Nicht David hatte einen Plan, er wollte sich rächen. Wie gesagt, Sonderfall. Da sprach David zu Abigail, Vers 32, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich auf den heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute daran verhindert hast, zu kommen, um Blut zu vergießen und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn wahrlich, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich verhindert hat, dir Übles zu tun, wärest du mir nicht eilends entgegengekommen, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben und so weiter. Also David lobt den Verstand dieser Frau. Warum? Ich meine, es war eine Zeit, wo die Frauen untertan waren. Wir wissen das ja. Aber er lobt den Verstand dieser Frau und setzt das um, was sie ihm vorschlägt, denn er hat ja eines erkannt. Gott hat durch diese Frau gesprochen. Und David, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war ein Mann, der nach dem Willen Gottes, der hatte auch diese Spannung im Herzen, aber der hat immer nach dem Willen Gottes letztendlich dann gesucht, trotz seiner Schwächen. Und so lässt er sich den Willen Gottes auch durch diese Frau überbringen. Stolz ist also unangebracht natürlich, das ist auch eine Schwäche. Es geht rein darum, für einen Mann den Willen Gottes zu suchen. So, das waren jetzt biblische Beispiele. Zum Schluss ein positives. Ja, abschließende Worte jetzt. Was kann man... Wir haben ja jetzt eine Schwäche offengelegt. Eine Schwäche des Mannes. Diese Spannung zwischen dem Willen Gottes und seiner Frau. In seinem Herzen ist diese Spannung vorhanden. Und man kann wirklich abschließend sagen, dass diese Schwäche eigentlich die Beziehung zu Gott am meisten stört. So habe ich das erkannt, denn selbst die Großen, oder Großen kann man ja nicht sagen, selbst die gläubigen Gottesmänner hatten dieses Problem im Alten Testament. Und was ist nun zu tun, wenn wir diese Schwäche erkannt haben? Die männlichen Brüder möchte ich ermuntern, im Wort Gottes zu forschen, wie Gott mit seiner Frau Israel umgeht und wie Jesus Christus mit seiner Gemeinde umgeht. Da kann man Verhaltensmuster erkennen. Und die würde ich übernehmen. Nicht alles, aber einiges kann man übernehmen. Wichtig ist auch, dass wir als Männer uns vom Geist Gottes helfen lassen und über diese Ängste in uns, die Frau zu verlieren, wenn wir nicht tun und so weiter, dass wir mit dem Geist Gottes über diese Ängste herrschen, dass wir frei werden, um wirklich nach dem Gottes, wenn du Angst hast, dann kannst du nicht klar denken. Ja, die weibliche Schönheit und die Sehnsucht eines Mannes nach seiner Frau, die sind von Gott geschaffen und gewollt, etwas sehr Schönes, aber sie dürfen nicht über den Mann herrschen. Das darf nicht sein. Sie sollen dem Mann dienen, nicht dem Mann der Schönheit der Frau. So darf es nicht sein. Es gibt nur einen über den Mann, und das ist Christus. Und über Christus der Vater. Und es ist möglich, als Mann über diese Dinge in seinem Herzen zu herrschen. Es ist ein Prozess, es geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist möglich, wenn man ein Mann im Bilde Gottes werden möchte, dann muss man Gottes Willen immer an erster Stelle setzen, diese Beziehung pflegen, dieses Reden des Geistes. Und danach kommt die Frau. Das wird nicht so angenehm sein. Es wird nicht so leicht sein, das Leben, weil du wirst Widerstand haben, klar. Es geht ja besser, du machst einfach, was jemand will und dann ist gut. Ja, das ist so. Aber diese Angst muss auch beiseite gelegt werden. Wie gesagt, im Geist Gottes gibt es Frieden im Herzen. Im Willen Gottes gibt es Frieden. Man muss damit beginnen und es ist ein Prozess. Und wenn du entgegen dem Willen der Menschen um dich herum Gottes Willen tust, wirst du Frieden bekommen im Herzen und Stärke. Gott wird dich stärken durch seinen Geist. Gott wird dein Freund sein, so wie es bei David war. David war auch verfolgt, aber er hatte Gott als Freund. Ja. Ganz wichtig auch noch, wenn du das so umsetzt als Mann, dann hat die Frau die Möglichkeit, sich an dir zu orientieren. So wie es eigentlich sein sollte. Sie wird dann zu dir aufschauen sogar, in der Regel. Ja? Also wenn das eine Frau ist, in dem Sinne, so wie sie Gott geschaffen hat, wird sie zu dir aufschauen und sich an dir orientieren. Wenn du das nicht tust, keine klare Linie hast und den Gottes Willen nicht klar gehst und dich beeinflussen lässt, dann wirst du nicht attraktiv sein für die Frau sogar. Das ist einfach so in der Psyche der Frau. Das ist, die Verantwortung liegt bei uns Männern. Wir müssen das umsetzen. Ja. Zum Schluss noch eine wichtige Bitte wegen der Predigt heute. Ich habe diese Predigt, die war nicht so gedacht, dass nachher dann Diskussionen stattfinden zwischen Mann und Frau und so weiter. Das war nicht mein Ziel. Wenig reden, richtig handeln. Das war mein Ziel. Also einfach mitnehmen, diese biblischen Beispiele. Das hat vielleicht wehgetan, das hat Schwäche von Männern offengelegt. Aber einfach drüber nachdenken und in die Stille mit Gott gehen und versuchen anzuknüpfen und sich von ihm leiten zu lassen. In Ruhe, in Stille. Das muss ein Mann machen, alleine, ohne Einfluss von außen, ohne Ratgeber. Das kann er nur in der Stille mit Gott beginnen und auch fortführen. Das ist sehr wichtig. So war diese Predigt gedacht. Und wenn die Beziehung zu Gott besser wird, dann wird normalerweise auch das im Umfeld besser. Ja, ich danke euch, dass ihr mir bei diesem schwierigen Thema zugehört habt.